NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Hotspots und WLAN sind in Deutschland lange nicht so offen wie anderswo. Das merken wir zum Beispiel im Urlaub. Die Anbieter in Cafés, Hotels und Restaurants bei uns befürchten nämlich, es juristisch ausbaden zu müssen, wenn ein Nutzer illegale Daten herunterlädt. Diese sogenannte Störerhaftung stört den Bundestag. Er will Rechtsklarheit schaffen. Mehr dazu gleich. Ebenso wie zu einem zweiten Gesetz in Sachen Digitales. Es zwingt Internetkonzerne wie Facebook oder Twitter in Zukunft dazu, rechtswidrige Postings schnell zu löschen. Auch dazu haben wir Einzelheiten. Und wir werfen einen Blick auf die Tour de France, die morgen in Düsseldorf startet. Da laufen heute die Vorbereitungen. Zu Anfang aber geht es in Bericht und Kommentar um die Ehe für alle. Das Thema hat ja eine ungeheure Dynamik bekommen, seit die Kanzlerin das Thema Anfang der Woche zur Gewissensfrage erklärt hat. Heute nun hat der Bundestag die Ehe für alle diskutiert und den Weg dafür freigemacht, nahezu mit Zweidrittelmehrheit. David Zayons hat zugesehen und zugehört.
Schon früh in der Bundestagsdebatte zur Ehe für alle machte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ihren Kollegen bewusst, welche Bedeutung dieser Tag hat.
Man sollte mit Worten wie historisch besser sparsam umgehen, doch es gibt diese Momente, da weiß man, hier wird gerade Geschichte gemacht und das hier ist ein solcher Moment.
Um 9.10 Uhr gab dann Bundestagspräsident Norbert Lammert das Abstimmungsergebnis bekannt.
Mit Ja haben gestimmt 393, mit Nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Eine überraschend große Mehrheit. SPD, Linke und Grüne hatten den Gesetzantrag auf die Tagesordnung gebracht. Doch nicht nur sie stimmten mit Ja. Auch 75 Unionsabgeordnete waren dafür. Darunter Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, Kanzleramtschef Altmaier und CDU-Generalsekretär Tauber. Die prominenteste Gegenstimme Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin gab danach eine Erklärung.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
Das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare unterstütze sie aber, erklärte die Kanzlerin. Dass gleichgeschlechtliche Paare bald gemeinsam Kinder adoptieren dürfen, ist wohl die wichtigste Folge des Gesetzes. Doch für viele Homosexuelle hat die Öffnung der Ehe auch eine große symbolische Bedeutung, so wie für den Grünen Volker Beck.
Ich habe dafür 29 Jahre gekämpft und ich bin überglücklich, weil das einfach für Schwule und Lesben etwas ganz Wichtiges bedeutet, dass wir endlich gleiche Rechte in dieser Gesellschaft haben.
Die Bundestagsdebatte vor der Abstimmung war in weiten Teilen fair und von gegenseitigem Respekt geprägt. Hitzig wurde es, als der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs die Bundeskanzlerin persönlich attackierte.
Frau Merkel, ich kann es Ihnen nicht ersparen, es war erbärmlich, es war peinlich. Seit 2005 haben Sie die Diskriminierung von Lesben und Schwulen hier unterstützt und haben nichts dafür getan, dass es zu einer Gleichstellung kommt.
Nach der Abstimmung überwog dann die gute Laune. Im Bundestag wurden Regenbogenfahnen geschwenkt, die SPD lud zum Empfang mit Hochzeitstorte und die Grünen zündeten im Plenum eine Konfettikanone zum Ärger von Bundestagspräsident Lammert.
Nein. Also, liebe Leute,
die Feierlaune könnte noch weiter getrübt werden. Einige Unionsabgeordnete und auch die AfD haben Zweifel, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ist möglich.
Die Nachricht aus dem Bundestag heute heißt also, SPD, Linke und Grüne haben ziemlich einheitlich Ja gesagt zur Ehe für alle. Bei der Union war ein Viertel der Abgeordneten dafür, drei Viertel der Fraktion haben mit Nein gestimmt. Die Gründe dafür waren verschieden. Viele der Neinsager berufen sich natürlich auf religiöse Gründe. Klar, dass sich auch die Kirchen heute zum Thema geäußert haben, allerdings nicht einheitlich. Christina Maria Purkert fasst die Positionen zusammen.
In Sachen Ehe für alle sind die Kirchen in Deutschland nicht einer Meinung. Die evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD, begrüßt die Ehe für alle und hat dies schon am Mittwoch offiziell erklärt. Entsprechend reagiert deshalb heute der Bochumer Juraprofessor Jakob Jussen, Mitglied des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich begrüße das Ergebnis der heutigen Abstimmung im Bundestag und freue mich sehr, dass die Abgeordneten mit so großer Mehrheit für die vollständige Öffnung der Ehe auch für homosexuelle Paare gestimmt haben. Damit wird die Bedeutung der Ehe als Gemeinschaft, wo Vertrauen und Verlässlichkeit und Verantwortung gelebt wird, keineswegs geschmälert. Im Gegenteil, sie wird auch noch einmal unterstrichen. Das ist für mich zutiefst christlich, das ist auch gut.
Innerkirchlichen Streit wie 2013 um das Familienpapier der EKD, das die 3V, Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung, als Kriterien formuliert hat, gab es jetzt nicht mehr. Kritik kommt nur aus dem freikirchlich-konservativen Spektrum, das nach wie vor gleichgeschlechtliche Eltern ablehnt. Ähnlich klar äußern sich besonders konservative katholische Gruppen wie das päpstliche Werk Kirche in Not. Die natürliche Heimstatt von Kindern sei die Gemeinschaft von Mann und Frau, und der Apostel Paulus bezeichne Homosexualität als Verirrung, argumentiert das Werk. Die Deutsche Bischofskonferenz dagegen begründet ihre Ablehnung der Ehe für alle nicht mit der Ablehnung von Homosexualität. Am Schluss der langen, vieles abwägenden Erklärung des für Familie zuständigen Berliner Erzbischofs Heiner Koch wird der Respekt der katholischen Kirche für jene gleichgeschlechtlichen Partnerschaften betont, in denen über viele Jahre hinweg gegenseitige Verantwortung und Fürsorge übernommen wird.
Unabhängig davon, unser katholisches Eheverständnis, Mann und Frau, lebenslang auf Dauer, offen für Kinder, ist sicherlich nicht das Eheverständnis der meisten Menschen unserer Gesellschaft. Wir werden aber alles tun, das zu profilieren, das auch in die Diskussion hineinzubringen und natürlich auch in unseren eigenen Reihen zu verstärken, warum wir an diesem sakramentalen kirchlichen katholischen Eheverständnis jetzt festhalten und glauben, dass es Lebenskraft und Vitalität stark ist.
Der oberste katholische Laienvertreter, Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der Katholiken, rechnet nach dem schnellen Beschluss nun mit Verfassungsklagen gegen das Gesetz. Und die evangelische Kirche weiß, dass in manchen ihrer Landeskirchen gleichgeschlechtliche Paare auch in Zukunft bestenfalls gesegnet, aber nicht getraut werden.
Im Parlament war das heute die ganz große Koalition. Rot, Rot, Grün mit ein paar schwarzen Tupfen. Knapp 2/3 der Bundestagsabgeordneten haben heute Ja gesagt zur Ehe für alle. Damit wird dann in Deutschland etwas geltendes Recht, das in vielen europäischen Ländern schon lange gilt, in manch anderen Teilen der Welt, aber völlig undenkbar ist. Also, ist die Ehe für alle ein gesellschaftlicher Fortschritt oder ist sie ein Skandal? Hieß die Meinung von Carsten Schabowski.
Liebe ist Liebe. Punkt. Seit heute kann das jede Lesbe und jeder Schwule auch in Deutschland sagen. Das ist ein historischer Tag. Homosexuelle, die ab heute verheiratet sein können, wurden früher noch öfter verhöhnt als heute und während der Nazi-Zeit sogar vergast. Dieses Signal wird vielen beim Coming-out helfen, sich selbstbewusster machen und Homo-Hasser alt aussehen lassen. Egal, ob sie am Stammtisch sitzen, in der Moschee oder in der Kirche. Die Ehe für alle könnte auch dafür sorgen, dass Deutschland international noch selbstbewusster auftritt, wenn es darum geht, für die Rechte von Homosexuellen einzutreten, zum Beispiel in der Türkei und in Russland. Ein Sieg der Politik ist das aber nicht wirklich. Dafür hat die Ehe für alle zu lange auf sich warten lassen. Die SPD war in der Großen Koalition zu lange zu ängstlich, die Union hat aus einem Bauchgefühl blockiert und nur die Linken und vor allem die Grünen dürfen sich feiern lassen. Sie haben echt fürs Thema gekämpft. Diesen historischen Tag gibt es also nicht aus Überzeugung, sondern eher aus Taktik vor der Bundestagswahl und Zufall, weil sich die Kanzlerin womöglich verplappert hat, als sie den Fraktionszwang aufhob. Als eines der letzten westeuropäischen Länder bekommt nun auch Deutschland die volle rechtliche Gleichstellung im Eherecht. Es ist peinlich, dass es so lange gedauert hat. Frau Frau oder Mann Mann, einer Mehrheit in Deutschland ist das seit Jahren sowas von egal. Lesben und Schwule, die nun heiraten dürfen, nehmen niemandem etwas weg. Für Heteros ändert sich nichts. Und wer behauptet, dass es Kindern in schwulen und lesbischen Beziehungen schlechter geht als bei heterosexuellen Paaren, der hat die Studien, die es dazu gibt, nicht gelesen. Dieser historische Tag wird auch dafür sorgen, dass es weitere Forderungen an den Bundestag geben wird. Ein umfassender Diskriminierungsschutz im Grundgesetz aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ist ein Wunsch, den es schon lange gibt. Die Lücken im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz müssen geschlossen werden, ist ein anderer. Und einen echten nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie, den gibt es immer noch nicht wirklich, obwohl dieser Plan sogar im Koalitionsvertrag steht.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Carsten Schabowski. Und noch mal ein Thema aus dem Bundestag. Namen für neue Gesetze grenzen in Deutschland ja manchmal an Realsatire. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Beispiel ist erstens ein Zungenbrecher und zweitens ein sehr erklärungsbedürftiger Titel. Also erklären wir das mal vorsichtshalber. Es geht um Hasskommentare. Im Kern verpflichtet der Gesetzgeber Internetkonzerne wie Facebook in Zukunft dazu, rechtswidrige Postings zügig zu löschen. Wenn das nicht geschieht, hagelt es saftige Geldstrafen. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Einzelheiten von Jens Wiening.
Bis zuletzt war das Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz immer wieder korrigiert worden. Selbst die Koalition war lange unzufrieden mit dem, was Heiko Maas da ursprünglich vorgelegt hatte. Und so räumte der Justizminister dann heute ein.
Mit diesem Gesetz beenden wir das verbale Faustrecht im Netz und schützen die Meinungsfreiheit aller. Denn das Schlechteste, was wir tun können, ist nichts zu tun bei dem, was sich dort zurzeit abspielt. Und trotzdem, und auch das sage ich, werden wir mit diesem Gesetz nicht alle Probleme lösen können.
Klar, strafbare Inhalte müssen von Netzwerkbetreibern wie Facebook oder Twitter innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. Sind die Fälle nicht ganz eindeutig, bleiben 7 Tage Zeit. Heikle Fälle können die Betreiber an ein unabhängiges Gremium weiterleiten, das dann auch 7 Tage Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen. In der Regel entscheiden aber die Netzwerke, was strafbar ist, kritisiert Petra Sitte von der Linkspartei.
Damit werden den Plattformen teils sehr schwierige rechtliche Entscheidungen auferlegt. Deren Macht über unser Kommunikationsverhalten wollten wir doch aber gerade eingrenzen, dass sie im Zweifel auch rechtmäßige Inhalte sozusagen sicherheitshalber dann löschen. Das liegt doch auf der Hand.
Denn den Netzwerkbetreibern drohen empfindliche Geldbußen bis zu 50 Millionen Euro. Aber nicht bei Einzelfällen, sondern nur, wenn sie keine effektiven Strukturen zur Bekämpfung von Hasskriminalität aufbauen. Dazu gehört auch, dass sie feste Ansprechpartner anbieten müssen, an die man sich als Betroffener wenden kann.
Der Schritt ist richtig und ich glaube, der Schritt ist überfällig. Jede Zeitung, jeder Fernsehsender ist dafür verantwortlich, zu prüfen, bevor zum Beispiel ein Leserbrief veröffentlicht wird, bevor ein Interview ausgestrahlt wird, dass das keine rechtswidrigen Inhalte beinhaltet.
Argumentiert Alexander Hoffmann von der Union für das Gesetz. Zu den zahlreichen Änderungen gehört auch, dass Betroffene die Identität des Verursachers erst dann erfahren dürfen, wenn ein Richter zustimmt. Dieser Richtervorbehalt wurde nun eindeutig formuliert. In einem waren sich fast alle Redner einig: Das Gesetz ist nur der Auftakt für weitere Diskussionen. Die Grüne Renate Künast, auch Vorsitzende des Rechtsausschusses, sagt:
Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Reiz zu löschen größer ist als der Reiz, das Recht und die Meinungsfreiheit einzuhalten. Und ich habe das sichere Gefühl, wir hätten eine breitere Diskussion haben müssen, wo wir die Gesellschaft aufstellen und wir uns gemeinsam für die Würde des Menschen und für Respekt einsetzen.
Zumindest die EU-Kommission hat keine Einwände vorgebracht. Im Gegenteil, weil Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Vorreiterrolle einnimmt, könnte es sogar zur Grundlage werden für eine europäische Lösung, um so noch mehr Druck auf die großen Netzwerkbetreiber wie Facebook oder Twitter ausüben zu können.
Viele kennen es von Auslandsreisen. Anderswo auf der Welt kommt man kinderleicht in ein privates oder öffentliches WLAN. Nicht so in der Bundesrepublik. Viele Café-, Restaurant- oder Ladenbesitzer befürchten, dass sie in Regress genommen werden können, wenn ein Nutzer über ihr WLAN illegale Dinge herunterlädt. Störerhaftung heißt dieser Zustand offiziell. Seit heute ist klar, der wird abgeschafft, dieser Zustand. Auch das hat der Bundestag beschlossen. Christina Nagel.
Fast schon euphorisch trat Markus Held von der SPD ans Rednerpult. Erst die Ehe für alle, nun aus seiner Sicht ein weiterer Meilenstein, die Reform der Reform des Telemediengesetzes, über die die Große Koalition Wochen und Monate gestritten hatte. Jahrelang, so Held, sei Deutschland mit Blick auf frei zugängliche WLAN-Netze ein Entwicklungsland gewesen.
Das ändern wir heute, damit wir endlich in der Technologie vorankommen, dass wir mehr offene WLAN-Netze in Deutschland endlich hinbekommen, meine Damen und Herren. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Möglich machen soll es die Abschaffung der sogenannten Störerhaftung. Bisher konnten Anbieter freier Netze haftbar gemacht werden für den Missbrauch durch Dritte. Es drohten Abmahngebühren und Schadenersatzforderungen, wenn Nutzer illegal Inhalte herunterluden oder Verbotenes weiterverbreiteten. Ein Problem, so der Sozialdemokrat Lars Klingbeil, nicht nur für Betreiber von Hotels, Kneipen und Cafés, für Städte und Kommunen.
Wir alle kennen die Situation in Schulen, wo Schulleitungen überlegen, offene WLAN-Netze in den Schulen anzubieten, gerade damit auch im Unterricht digitale Medien eingesetzt werden können. Und wir alle wissen, mit welcher Unsicherheit die Schulen zu kämpfen hatten. Und deswegen ist es gut, dass wir als Koalition heute diese Klarstellung schaffen.
Behörden, dies eine weitere Änderung, dürfen WLAN-Betreiber künftig auch nicht mehr dazu verpflichten, Nutzer zu registrieren. Auch ein Passwort ist kein Muss mehr. Aber das war Axel Knörich von der Union wichtig festzuhalten.
WLAN-Betreiber dürfen weiter freiwillig Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Alles gut und schön, findet die Opposition. Wenngleich man all das auch schon sehr viel früher hätte haben können, so Petra Sitte von den Linken. Leider aber sei es wie so oft in der Großen Koalition.
Keine Verbesserung ohne Verschlechterung.
Denn die Gesetzesänderung sieht auch vor, dass künftig Netzsperren für einzelne Seiten verhängt werden können. Und zwar dann, wenn wiederholt Fälle von Missbrauch registriert werden. Für den grünen Netzexperten Konstantin von Notz eine neue, nicht nachvollziehbare Hürde.
Denn natürlich bleibt jetzt wieder eine Rechtsunsicherheit und deswegen kriegen sie noch nicht mal diesen Elfmeter ohne Torwart hin.
Die Grünen stimmten deshalb gegen die Gesetzesänderung. Die Linke enthielt sich mit der Empfehlung, in der nächsten Legislaturperiode vielleicht mal richtig durchzuziehen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das können wir keinen Tag länger dulden. Das sagt heute Herbert Behrens von der Linkspartei, des Vorsitzender des Bundestagsuntersuchungsausschusses in Sachen Abgasskandal. Die Opposition, also Linke und Grüne, fordern als Konsequenz mehr staatliche Überwachung der Autobranche. Der Regierung dagegen ginge das zu weit. Es ist ein Ergebnis des Berichts, den der Ausschuss heute vorgelegt hat, nach Anhörung von fast 60 Zeugen. Thorsten Huhn mit dem Stand der Abgasaffäre.
Regierung und Opposition liegen in der Bewertung des Abgasskandals weit auseinander. Der Vorsitzende des Abgasuntersuchungsausschusses des Bundestages, Herbert Behrens von den Linken, attackiert in seiner Bilanz die Autoindustrie.
Wir stellen fest, dass die Automobilindustrie bei den Schadstoffen NOx und beim Klimagas CO2 die Werte manipuliert und damit gesundheitsschädliche Schäden und die Klimaschädigung billigend in Kauf nimmt. Und das darf es auf keinen Fall weiterhin geben.
Behrens erklärte, Umweltorganisationen und auch der ADAC hätten frühzeitig darauf hingewiesen, dass offiziell angegebene Abgaswerte im normalen Fahrbetrieb, teilweise auch im Prüflabor, nicht eingehalten würden. Das sei lange vor dem Aufdecken des VW-Betrugs gewesen, habe aber zu keinen Reaktionen geführt.
Ministerien und Behörden, wie zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt KBA, wurden informiert. Dort allerdings stieß man auf ein Verhalten, das eher dem Verhalten der drei Affen gleicht. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Nicht nur VW, auch andere Hersteller hätten ihre Dieselfahrzeuge frisiert und mit angeblich zulässigen Abschalteinrichtungen in den Markt gebracht. Der linken Politiker warf dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg vor, sich in keiner Weise darum bemüht zu haben, den Skandal aufzuklären. Behrens kritisierte auch die engen Drähte der Autoindustrie zu den Ministerien. Der Obmann der Grünen im Untersuchungsausschuss, Oliver Krischer, verwies auf die Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung durch Stickoxide und CO2.
Diese hohen Werte, diese Luftbelastung führt am Ende dazu, dass Menschen ihr Leben und ihre Gesundheit verlieren. Und ich erwarte von jeder Bundesregierung, dass sie zuvorderst sich darum kümmert und dieses Problem löst.
Seit fast 2 Jahren aber unternehmen Minister Dobrindt und die Bundesregierung nichts, sondern ließen alles so weiterlaufen wie bisher. Dabei wurde nicht mal die gesundheitliche Gefährdung durch Stickoxide anerkannt. Der CDU-Abgeordnete Ulrich Lange wies alle an die Bundesregierung gerichteten Vorwürfe zurück. Der Ausschuss habe klar herausgefunden, dass die Regierung keine Kenntnis von den Manipulationen hatte. Auch die Sachverständigen hätten bestätigt, dass es keine Hinweise auf Manipulationssoftware gegeben habe. Der CDU-Abgeordnete resümiert:
Eines hat sich nicht bestätigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Oppositionsgeheul vom Staatsversagen oder der Wegschau-Mentalität, das waren reine mediale Floskeln, um etwas aufzubauschen.
Auch die SPD-Obfrau im Ausschuss, Kirsten Lühmann, wies den Vorwurf des Staatsversagens zurück. Es habe keine Hinweise auf Manipulation gegeben, aber es sei schon lange bekannt gewesen, dass die Prüfverfahren für die Abgaswerte unzulänglich seien. Deswegen habe man neue Tests im Realbetrieb entwickelt, die ab September bei neuen Fahrzeugen angewendet werden. Lühmann forderte alle Beteiligten auf, vor allem die Autohersteller, schnell etwas zu tun.
Alles, was dazu hilft, weniger Schadstoffe auf unserer Straße zu haben, halte ich für gut. Aber wir müssen jetzt Dinge machen. Und schlichte Verbote, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind bestenfalls die letzte Option.
Die Hoffnung richtet sich darauf, dass die Autoindustrie so bald wie möglich saubere Fahrzeuge auf den Markt bringt.
In den Nahen Osten. Die IS-Terrormiliz in Syrien ist auf dem Rückzug, auch in ihrer Hochburg der Stadt Raqqa. Diese Tendenz verdichtet sich immer mehr, berichten Nachrichtenagenturen. Die US-geführte Militärallianz sagt heute, sie hat alle Hauptstraßen nach Raqqa unter ihre Kontrolle gebracht. Und die irakische Regierung glaubt deshalb sogar, die IS-Herrschaft stehe vor ihrem unwiderruflichen Ende. Cornelia Wegehoff mit Eindrücken aus der Region.
Kurdische Kämpfer bei Gefechten im Osten von Raqqa. Zuerst zielen sie mit Maschinengewehren auf einen Häuserblock, in dem sie IS-Terroristen vermuten. Über Funk werden Informationen ausgetauscht. Dann schultert einer der Kurden einen tragbaren Raketenwerfer. Der Angriffsring zieht sich zu, rund um die letzten Widerstandsnester des IS in seiner alten syrischen Hochburg Raqqa. Schon gestern Abend gaben kurdische Quellen und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bekannt, die Terroristen säßen in der Falle. Es gebe keine Fluchtwege mehr aus den Stadtgebieten Raqqas, die die Extremisten noch unter Kontrolle haben. Bodeneinheiten der syrischen demokratischen Kräfte SDF setzten die IS-Anhänger an allen Fronten unter Druck, so ein Sprecher der internationalen Militäroperation. Die US-geführte Koalition fliege in dichtem Takt Luftangriffe, berichtet heute der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Die syrischen demokratischen Kräfte stehen jetzt nur noch 3 Kilometer vor Raqqa, so der oppositionelle Militärexperte Ahmed Rahal. Heute konzentrieren sich die Kämpfer auf die Viertel Rumeila und Al-Nahda. Etwa 40% Raqqas ist jetzt schon unter der Kontrolle der syrischen demokratischen Kräfte, fasst er zusammen. Kurdischen Quellen zufolge sollen sich noch gut 4000 IS-Kämpfer in Raqqa aufhalten. Das internationale Militärbündnis spricht von nur 2500 Terroristen, die jetzt umzingelt wären. Und wie üblich ergänzen die Vereinten Nationen das Zahlenwerk mit den Angaben über die unschuldigen Zivilisten, die zwischen den Fronten sitzen. 100.000 sollen es in Raqqa sein. Genauso viele wie in der anderen IS-Hochburg, die vor ihrem Niedergang steht, in Mosul. Dennoch wurde gestern in der Altstadt von Mosul die Rückeroberung der Al-Nuri-Moschee gefeiert. Das symbolträchtige Gotteshaus, in dem Terrorchef Abu Bakr al-Baghdadi 2014 sein Kalifat ausrief, war zwar schon vergangene Woche vom IS selbst in Schutt und Asche gelegt worden, doch als die Sondereinheiten dort gestern auf dem Gelände einrückten, wurde im irakischen Staatsfernsehen vor Freude getanzt und gesungen. Innerhalb von einigen Tagen wird die Befreiung Mosuls beendet sein, wiederholt auch heute der Kommandeur der Antiterrorkräfte Maan el-Saadi fast gebetsmühlenartig den Text der vergangenen Tage. Dann wird die ganze Altstadt unter unserer Kontrolle sein. Seine nächsten Sätze sind allerdings weniger beruhigend. Wir haben heute Informationen bekommen, dass einige IS-Kämpfer versuchen, sich unter die fliehenden Zivilisten zu mischen und so versuchen, sich in die schon befreiten Gebiete neu hereinzuschleichen, so der irakische Kommandeur. Das ist schwer zu kontrollieren. Das seit Tagen angekündigte Ende des IS in seinen Hochburgen Raqqa und Mosul bedeutet nämlich keineswegs das Ende des IS als solches, warnt auch Muayyed al-Shehishi, Strategieexperte aus dem nordirakischen Erbil. Der IS ist aus Dutzenden Terrorgruppen entstanden, die es schon vor Jahrzehnten gegeben hat, so wie zum Beispiel Al-Qaida. Der IS wird vielleicht als selbstproklamierte Staatsform verschwinden, so al-Shehishi, aber der IS wird als Terrorgruppe, die im Untergrund kämpft, bestehen bleiben und in den Ländern, wo sie existiert, Chaos stiften.
Ein Bericht von Cornelia Wegehoff für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eine weitere Spionageaffäre belastet das Verhältnis zwischen der NATO und Russland. Das wird heute bekannt. Ein hochrangiger portugiesischer Geheimdienstmitarbeiter soll nämlich mehrere hundert vertrauliche Dokumente an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Und das wäre laut Fachleuten eine schwere Verletzung der Sicherheit des westlichen Militärbündnisses. Andreas Braun.
Die italienische Polizei nahm den hochrangigen portugiesischen Geheimdienstbeamten Frederico G. im Mai 2016 fest. Dabei fand sie in seinem Rucksack eine Flasche schottischen Whisky, 10.000 Euro in bar und mehrere geheime NATO-Dokumente. Die befassen sich mit Fragen der Energiesicherheit, unter anderem mit Cyberangriffen auf kritische Energieinfrastruktur in NATO-Ländern. Das Geld und den Whisky soll G. von dem ebenfalls festgenommenen Russen Sergei P. erhalten haben. Der wurde allerdings später von Italien wieder freigelassen. Westliche Nachrichtendienste verdächtigen ihn, ein Agentenführer des russischen Auslandsgeheimdienstes zu sein. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, die NDR und WDR vom portugiesischen Nachrichtenmagazin Sábado zur Auswertung überlassen wurde, fanden portugiesische Ermittler bei einer Durchsuchung von G.s Privaträumen neben einer großen Menge Bargeld weitere mehr als 200 von der NATO als geheim eingestufte Dokumente. Außerdem findet sich darin auch eine Stellungnahme der NATO zum Ausmaß des mutmaßlichen Verrats. Wenn G. nur einen kleinen Teil der eingestuften Informationen, zu denen er Zugang hatte, an russische Geheimdienste weitergegeben hat, heißt es darin, würde das eine schwerwiegende Verletzung der Sicherheit der NATO bedeuten. G. könnte nach Einschätzung portugiesischer Behörden bereits seit 2011 für Russland spioniert haben. Zuerst aufgefallen war er offenbar dem US-Geheimdienst CIA, der den portugiesischen Partnerdienst 2015 benachrichtigte. Die portugiesische Spionageabwehr organisierte daraufhin eine umfassende Observation.
Nach Frankreich. Marine Le Pen hat Ärger. Die französische Justiz hat nämlich heute ein Ermittlungsverfahren gegen die rechtspopulistische Politikerin eingeleitet. Der Vorwurf, sie soll Mitarbeiter als parlamentarische Assistenten bezahlt haben, obwohl diese in Wirklichkeit Parteiaufgaben übernommen haben sollen im Europaparlament. Und dieses Europaparlament geht davon aus, dass der Front National auf die Art und Weise die EU um etwa 5 Millionen Euro Steuergelder betrogen hat. Kerstin Gallmeier.
Die Richter werfen Marine Le Pen Veruntreuung in ihrer Funktion als Europaabgeordnete vor. Die Front National-Chefin steht wie rund 15 weitere Europaparlamentarier der rechtsextremen französischen Partei im Verdacht, Parteimitarbeiter mit EU-Geldern bezahlt zu haben. Der Vorwurf, die Front National-Mitarbeiter sollen nur zum Schein als Assistenten der EU-Abgeordneten angestellt worden sein. Seit Dezember 2016 ermittelt die französische Justiz in der Sache, unter anderem wegen Veruntreuung und bandenmäßig Betrugs. Im Februar war bereits gegen Le Pens Bürochefin ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Marine Le Pen hatte die Vorwürfe eines Scheinbeschäftigungssystems stets zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. Schon mehrmals war die Ex-Präsidentschaftskandidatin des Front National in diesem Jahr von Ermittlungsrichtern vorgeladen worden. Le Pen hatte sich aber mit Verweis auf ihre Immunität als Europaabgeordnete und auf den laufenden Wahlkampf geweigert, den Vorladungen zu folgen, hatte aber angekündigt, dies nach den Wahlen zu tun. Mitte Juni war die Front National-Chefin als Abgeordnete in die französische Nationalversammlung gewählt worden. Le Pens Anwalt kündigte an, Rechtsmittel gegen das Verfahren einzulegen.
Zu den Standardterminen des Juli gehört beim Sport die Tour de France. Für Frankreich jedes Mal ein Riesenevent. Alle paar Jahre macht die Tour aber auch Abstecher in die Nachbarländer, etwa in die Schweiz oder das radsportverrückte Belgien. Dieses Mal tourt Nordrhein-Westfalen mit. Der Auftakt morgen in Düsseldorf bietet das Einzelzeitfahren. Die zweite Etappe am Sonntag startet ebenfalls in Düsseldorf mit Ziel Lüttich. Peter Hild über eine Landeshauptstadt im Tour de France-Fieber.
Die Stadt rechnet je nach Wetter mit mindestens 500.000 Besucher. Und für die soll das umfangreiche Rahmenprogramm rund um die Strecke zum Erlebnis werden. Zahlreiche Bühnen und Mitmachaktionen sind bereits aufgebaut. Auf 8 großen Leinwänden können die Menschen das Rennen verfolgen. Auch viele Vereine, Schulen und Privatinitiativen haben sich auf die Düsseldorfer Tourtage vorbereitet. Die einen wollen feiern, aber längst nicht alle Düsseldorfer sind von dem Großereignis vor der eigenen Haustür angetan.
Ja, ich halte da nichts von, weil was haben wir mit der Tour de France zu tun? Die gehört nach Frankreich.
Ja, wunderbar. Wir stellen uns auch hin, wir gucken. Obwohl die Rasen, ja zack, sind die ja weg.
Ja, das finde ich total toll. Macht die Stadt attraktiver, bringt mehr Leben rein. Spaß für alle.
Ja, als Kraftfahrer ist das nicht so angenehm. Überall gesperrt, man kommt nirgendwo mehr durch und ein großes Problem in Düsseldorf. Aber geht ja auch vorbei.
In der Tat bringt die Tour de France viele Einschränkungen mit sich. Zahlreiche Straßen, Hauptverkehrsachsen und Stellplätze sind am Wochenende gesperrt. Die Innenstadt ist zeitweise komplett dicht. Für auswärtige Besucher stehen unter anderem an der Messe und am Universitätsgelände 15.000 zusätzliche Park-and-Ride-Plätze zur Verfügung. Dazu gibt es in der Stadt 33.000 extra Abstellplätze für Fahrräder. So soll ein Verkehrschaos verhindert werden. Für die Düsseldorfer Polizei wird das Tourwochenende Schwerstarbeit. Mehrere tausend Polizisten sollen rund um die Strecke für Sicherheit sorgen, darunter auch Beamte aus Frankreich. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gäbe es nicht, heißt es. Trotzdem wird es besondere Sicherheitsvorkehrungen geben, versichert Polizeipräsident Norbert Wesseler.
Ich nenne sie jetzt mal neuralgische Stellen, Straßensperren, die wir aufstellen, wo wir durchaus schwer bewaffnete Polizei auch sehen werden. Und wir werden auch in Zivil Kolleginnen und Kollegen unterwegs sein. Die sind auch bewaffnet, aber da wird man die Waffe nicht auf den ersten Blick sehen.
Die Tour de France dann morgen ab 14.50 Uhr im ARD-Fernsehen. Das war das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.